unser Herz schlägt für das Leben.
Guten Tag, es ist der 8. Mai. Mein Name ist Boris Nohe. Ich bin Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin am Zollernalbklinikum und begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge unseres Podcasts zum Thema Coronavirus. Heute wieder aus dem Gebiet der Intensivmedizin. Nach dem ersten Podcast vor 2 Wochen haben uns einige Fragen aus der Leserschaft erreicht, auf die ich heute eingehen möchte, und ich möchte Ihnen ein bisschen aus der Intensivmedizin in diesen Zeiten berichten. Ganz aktuell komme ich von einem Treffen mit einem unserer Intensivpatienten hier aus dem Klinikgarten und vom gemeinsamen Eisessen. Sie werden sich jetzt fragen, haben die gar nichts mehr zu tun? Die gehen Eis essen mit ihren Patienten, so würde ich auch gerne arbeiten, aber tatsächlich ist das ein ganz gutes Beispiel dafür, wie diese Krankheit verläuft, was man tun kann und dass es eben auch Hoffnung gibt. Und insgesamt kann man sagen, Eis essen ist gut. Eis essen hilft einem Menschen, der in den letzten 3 Wochen beatmet war, bei schwerem Lungenversagen, der Schwierigkeiten hat zu schlucken, der Schwierigkeiten hat sich zu ernähren, der sich nicht mehr richtig in dieser Welt zurechtfindet, weil alles so anders ist, als es vorher war. Zum einen wieder schlucken zu lernen, zum anderen endlich mal einen anderen Geschmack wieder im Mund zu haben und um eben auch Orientierung zu finden, dass es hier nicht nur Beatmungsgeräte und Alarme und Klingeltöne gibt, sondern Bäume und Sonne und Wolken und dass es eben auch Eis gibt. Also ein kleiner Erfolg in der Behandlung dieses Patienten, vielleicht auch ein großer Erfolg, dass wir dahin gekommen sind. Und dieser Moment zeigt vieles von dem Krankheitsbild Covid-19, also der Lungenentzündung, die durch das Coronavirus ausgelöst wird. Es zeigt, dass es manche Menschen wie diesen älteren Herrn sehr schwer betrifft, also Menschen der sogenannten Risikogruppe, aber auch jüngere Patienten mit wochenlanger Beatmung und schweren Schockzuständen, und dass es sich bei all diesen Patienten dennoch lohnt, alles zu geben, auch wenn man anfangs und über viele Tage nicht weiß, wie das Ergebnis sein wird. Gestern haben wir in einer Pressekonferenz über die aktuellen Zahlen im Zollernalbkreis gesprochen, darüber, dass diese Zahlen, die statistisch erfasst werden, noch immer hoch sind, und über die Ursachen dafür. Natürlich eine Ursache liegt daran, dass der Zollernalbkreis von Anfang an sehr hoch betroffen war mit vielen infizierten Patienten, dass es immer noch hohe Zahlen gibt, die allerdings damit übereingebracht werden müssen, dass wir auf der Intensivstation doch jetzt einen deutlichen Rückgang der Behandlungszahlen in den letzten Tagen sehen, von dem wir noch nicht sagen können, ist das jetzt ein Zufall oder ist das wirklich ein Effekt des vorangegangenen Lockdowns, und sich die Frage stellt, wie erklären wir uns dann die doch immer noch hohen Zahlen der Neuerkrankungen in der letzten Woche. Eine Erklärung ist sicherlich, dass wir im Klinikum, wie gestern auch berichtet, schon früher als andere vor Wochen begonnen haben, die Patienten systematisch zu untersuchen, also unabhängig davon, ob jemand Anzeichen einer Corona-Infektion zeigt oder nicht, werden alle Patienten untersucht, um einfach auch mehr Sicherheit für alle Menschen hier im Klinikum zu erreichen. Und somit, wenn Sie viel testen, finden Sie natürlich eben auch viele Fälle, die Sie ansonsten gar nicht gesehen hätten. Aber wenn das auch zunächst mal beruhigend ist und eigentlich eher ein Effekt einer größeren Patientensicherheit hier im Klinikum, dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass die Infektion noch in diesem Land ist oder in der Welt ist, dass sie insbesondere auch im Zollernalbkreis ist und dass wir im Rahmen dieser Lockerungen, und das zeigt vielleicht auch das Erlebnis mit dem älteren Herrn jetzt beim Eisessen, einfach alles dafür tun müssen, damit verantwortlich umzugehen, um zu vermeiden, dass diese Menschen und auch Jüngere wieder tatsächlich vermehrt erkranken und viele Menschen wieder auf die Intensivstation kommen, wochenlange Beatmung durchmachen müssen und ihr Eis im Sommer dann eben nicht alleine auf einer Bank essen können, sondern begleitet mit zwei Ärzten und einem Monitor. Dennoch ein schönes Erlebnis, vor allen Dingen für uns auch heute, dass sich aller Aufwand lohnt und dass man solche Momente dann eben auch mal erreichen kann, dadurch, dass die Intensivstation nicht voll gepfropft ist auf jedem Bett mit Schwerkranken, sondern es auch mal die Möglichkeit gibt, mit Patienten so ganz außergewöhnliche Momente zu erleben. Jetzt haben uns einige Fragen erreicht, wie ich anfangs gesagt habe, und eine Frage betraf die Presseberichte zu einer Untersuchung in Frankreich, die über mögliche positive Effekte von Nikotin berichtete. Und es war die Frage, wie man das denn einordnen muss. Vielleicht zunächst dazu, was eigentlich passiert ist. Man hatte in Frankreich ungefähr 500 Patienten mit Corona-Infektion untersucht und bei dieser Untersuchung als Nebeneffekt festgestellt, dass sich unter den Infizierten erstaunlich wenig Raucher befanden. Während ungefähr 25% der französischen Bevölkerung rauchen, betrug der Anteil der Raucher unter den Corona-Infizierten nur 5%. Dieser Unterschied von 5% bei Corona-Infizierten zu 25% in der Gesamtbevölkerung ist so groß und auffällig, dass man vielleicht als erstes bezweifeln muss, ob hier nicht ganz andere Ursachen, die man noch nicht kennt, als mögliche positive Effekte von Nikotin eine wesentliche Rolle gespielt haben. Die Autoren dieser Untersuchung spekulierten, dass aber vielleicht auch ein tatsächlich noch wenig bekannter Effekt von Nikotin auf verschiedene Rezeptoren in unserem Körper eine Rolle gespielt haben könnte und wollten weitere Untersuchungen durchführen. Die sollte man sicherlich abwarten. Und ebenfalls sollte man vor voreiligen Vermutungen erst einmal abwarten, was andere Fachexperten zu diesen Ergebnissen sagen. Die Studie wurde nämlich auf einem der verschiedenen Preprint-Server veröffentlicht, also Internetplattformen, auf denen Studienergebnisse sehr schnell und in einem frühen Stadium schriftlich niedergelegt werden, aber noch durch keine fachliche Begutachtung gegangen sind. Diese Begutachtung durch andere Fachleute derselben Disziplin ist in der medizinischen Forschung ein ganz zentraler Schritt, um eben Irrtümer oder auch Mängel von Studien erkennen zu können. Und jeder, der schon mal wissenschaftlich gearbeitet hat oder als Gutachter tätig ist, kennt diesen Prozess und die vielen wichtigen Einschränkungen, die dabei immer gefunden werden, bis die Ergebnisse dann im richtigen Licht beurteilt werden können. Das fehlt an diesem Beispiel noch völlig, sodass es zum jetzigen Stand einfach unmöglich ist, zu beurteilen, ob Nikotin tatsächlich einen unerwarteten positiven Effekt auf die Infektion mit Coronaviren ausübt oder eben nicht. Und deswegen ist es gewiss auch jetzt nicht die Zeit, in die Apotheke zu gehen und Nikotinpflaster zu kaufen, um sich gegen eine Corona-Infektion zu schützen. Für das aktive Rauchen ist, denke ich, allgemein gut genug bekannt, dass es der Lunge eher schadet. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass Raucher in anderen Studien zu Corona-Infektionen eben schwerere Verläufe zeigten. Auch wenn ich absolut kein Fachmann für dieses Gebiet der medizinischen Forschung bin, versuche ich Ihnen ein wenig einen Einblick in die Theorie zu geben und zu den Vermutungen, die hinter dieser Nikotin-Story bei Corona-Infektion geäußert werden. Um den Körper infizieren zu können, muss das Coronavirus in eine Körperzelle eintreten. Dafür benutzt es einen Rezeptor auf der Zelloberfläche, also ein Eiweißstoff, an den das Virus direkt andocken kann. Dieser Rezeptor, oder zumindest einer derer, die dafür verantwortlich gemacht werden, heißt Angiotensin Converting Enzyme Rezeptor. Er hat eine große Bedeutung für die Regulation unseres Kreislaufsystems und beeinflusst wiederum weitere Rezeptoren in unserem autonomen Nervensystem. Die sogenannten Acetylcholin-Rezeptoren gehören zu denjenigen, die durch den ACE-Rezeptor mit beeinflusst werden. Und diese Acetylcholin-Rezeptoren binden auch Nikotin. Beide Rezeptorentypen beeinflussen sich gegenseitig, tauschen also Signale aus und werden wahrscheinlich oder mutmaßlich durch Nikotin in irgendeiner Weise moduliert, also verändert. Im Falle des Rauchens mit vielen bekannten negativen Folgen und fraglich eben auch mit wenigen positiven Effekten bei ganz unterschiedlichen Krankheitsbildern. Ebenso beeinflussen diese Rezeptoren unser Nerven- und Immunsystem. So gibt es beispielsweise Einfluss auf die Makrophagen, Zellen unseres Immunsystems. Aber hier sind ganz viele Unsicherheiten im Spiel und Vermutungen, die erst noch bestätigt werden müssen. So gibt es beispielsweise Einflüsse auf die sogenannten Makrophagen. Das sind Zellen unseres Immunsystems, deren Aufgabe es ist, fremde Partikel zu zerstören und eine Entzündungsreaktion in Gang zu setzen oder zu verstärken. Für diese Aufgabe produzieren sie Entzündungsstoffe, unter anderem die sogenannten Zytokine. Diese Zytokine sind zunächst etwas Gutes, Lebenswichtiges, um Infektionen abwehren zu können. Wenn sie aber im Übermaß gebildet werden, dann können sie den eigenen Körper schädigen. Bei manchen Patienten mit Corona-Infektion ist diese Zytokinproduktion nun völlig aus den Fugen geraten und stellt wahrscheinlich eine Erklärung für die besonders schweren Verläufe der Covid-19-Erkrankung dar. Wir sprechen in diesem Zusammenhang auch von einem Zytokinsturm. Es kommt in der Folge nicht nur zu Schäden an der Lunge, sondern zu Durchblutungsstörungen und Gewebeschäden im gesamten Körper. Unter anderem beobachtet man eine Aktivierung der Blutgerinnung mit Gefäßverschlüssen in vielen Körperregionen, mit Organversagen von Niere und Leber und schwersten Schockzuständen. Diese Veränderungen treten nur bei einem sehr geringen Teil der Menschen auf, eben bei den besonders schweren Verläufen, gegen die aber auch die Intensivmedizin teilweise einfach machtlos ist. Wenn es sich nun bewahrheiten würde, dass Nikotin überraschend positive Effekte bei Corona-Infektion ausübt, dann könnte es entweder den Eintritt des Virus in die Zelle oder ganz hypothetisch vielleicht irgendwie die Entwicklung dieses Zytokinsturms durch seine Effekte auf die Acetylcholin-Rezeptoren und die Makrophagen günstig beeinflussen. Aber, wie schon wiederholt gesagt, das ist alles noch absolute Hypothese und Spekulation, teilweise abgeleitet von Schlussfolgerungen aus ganz anderen Experimenten zu anderen Krankheitsbildern. Deswegen kann man hier zum gegenwärtigen Zeitpunkt gar nichts Seriöses sagen. Selbst wenn das Nikotin hier tatsächlich Effekte besitzt, ist insbesondere nicht zu sagen, ob diese Effekte in ihrer gesamten Wirkung positiv oder nicht vielleicht doch negativ sind. Wir haben dazu aus der Infektion und Immunologieforschung sehr viele Beispiele, die gezeigt haben, dass anfängliche Hoffnungen aus Experimenten sich in der Krankheit selbst nicht bewährt haben. In verschiedenen Untersuchungen zu bakteriellen Infektionen hat man solche Therapieansätze immer wieder untersucht und schließlich doch wieder verlassen, weil sich dann überraschend in der Klinik manchmal sogar schädliche Effekte gezeigt haben. Vielleicht hilft hier das Bild, dass jede Substanz, die eine starke Wirkung hat, eben auch starke Nebenwirkungen haben kann. Beziehungsweise, dass man zu einem so frühen Stadium der Untersuchungen nie sagen kann, ob diese Wirkung inmitten von einem extrem vernetzten Immunsystem für den Menschen günstig oder eben nicht doch schädlich ist. Ganz unabhängig von den Spekulationen zum Nikotin ist dieser erwähnte Zytokinsturm tatsächlich ein großes Problem der Covid-19-Erkrankung. Neben dem Ausmaß der Lungenschädigung ist er ein Grund für die hohe Sterblichkeit bei den schweren Verläufen und eine der Ursachen, dass eben auch jüngere Menschen in einen lebensbedrohlichen Zustand geraten können. Ebenso wie die Kollegen der Uniklinik in Tübingen haben wir diese Verläufe mit Zytokinsturm auch auf unserer Intensivstation gesehen. Andere Kliniken haben teilweise kaum Erfahrungen damit sammeln müssen. Das liegt einfach daran, dass dieser Zytokinsturm insgesamt ein seltenes Phänomen ist. Einerseits verlaufen 80% der Corona-Infektionen asymptomatisch und nur 5% verursachen eine so schwere Lungenentzündung, dass eine Intensivtherapie mit Beatmung erforderlich ist. Und selbst bei diesen schweren Fällen tritt der Zytokinsturm eben nur vereinzelt auf. Das bedeutet, Sie sehen ihn als Arzt nur, wenn es in Ihrem Einzugsgebiet viele Fälle ist, wie es bei uns im Zollernalbkreis in den letzten Wochen leider Gottes der Fall war. Gegen den Zytokinsturm, der eben insbesondere auch die jüngeren Intensivpatienten betreffen kann, gibt es bislang kein bekanntes und dagegen wirksames Einzelmedikament. Bislang erschöpfen sich alle Versuche mit einzelnen Substanzen in Heilversuchen und ersten Beobachtungen an ganz wenigen Patienten. Die Bevölkerung nimmt verständlicherweise jede Pressemeldung über eine mögliche neue Substanz bis eben hin zum Nikotin begierig auf. Wenn wir aber jetzt aufgrund jeder dieser Meldungen alle möglichen Substanzen ohne Struktur einfach mal hier und da ausprobieren, dann werden wir nicht klüger werden und richten wahrscheinlich mehr Nebenwirkungen und Schaden an als Nutzen. Und deswegen ist es jetzt einfach wichtig, solche möglichen Hoffnungsschimmer von Experten in der ganzen Welt an wirklich großen Kliniken mit Forschungsabteilungen systematisch untersuchen zu lassen und bis zu den ersten aussagekräftigen Ergebnissen den Patienten die besten etablierten Therapien zukommen zu lassen. Ansonsten bin ich mir sicher, dass wir bei der Vielzahl der diskutierten Substanzen für jeden unsicheren Erfolg eine sichere und große Zahl von Nebenwirkungen hinnehmen müssen und nie zu einer wirklichen Bewertung kommen. Es ist zwar schwer, hier Geduld zu haben, aber sie wird uns schlichtweg aufgezwungen, weil es zu einer verlässlichen Untersuchung einfach keine Alternative gibt. Alles andere würde einem Roulette-Spiel gleichen in der Hoffnung, man habe jetzt zufällig auf die richtige Substanz gewettet. Gerade aus der Therapie von Infektionen, und Covid-19 ist ja eine Infektion, gibt es für diese Problematik ein paar anschauliche Beispiele aus den letzten Jahrzehnten. So hatte man bereits vor vielen Jahren schon eine neutralisierende Substanz gegen das Hauptgift bestimmter sogenannter gramnegativer Bakterien entwickelt, das Endotoxin. Sehr erfolgreich im Tierversuch, klares Konzept der Wirkung, aber dennoch keine Wirkung beim Menschen. Nachdem man einen der wichtigsten körpereigenen Stoffe für die Entstehung des Schocks bei schweren Infektionen identifiziert und einen Hemmstoff dagegen entwickelt hatte, testete man ihn in einer großen klinischen Studie. Das Ergebnis war ein Anstieg der Sterblichkeit, sodass die Studie sofort abgebrochen wurde. Offensichtlich war eben die Blockade dieses Stoffes, noch verhängnisvoller als der dadurch mitverursachte Blutdruckabfall. Als letztes Beispiel eine Substanz, die vor 17 Jahren entwickelt wurde und von der man fest geglaubt hatte, mit ihrer gerinnungshemmenden Wirkung einen großen Durchbruch in der Therapie der Sepsis geschafft zu haben. Eine erste große Studie, auch am Menschen in der Klinik, war erfolgreich gewesen. Nahezu eine Sensation. Nach zwei weiteren Studien musste man aber erkennen, dass die dadurch ausgelösten Blutungen viel bedeutender waren als die positiven Effekte und die Substanz wurde vom Markt wieder zurückgezogen. Es ist dennoch nicht so, dass die Medizin auf der Stelle trete. Viele Fortschritte haben sich ergeben. Aber sie entstehen eben oft nicht aus der einen Substanz, die aus dem Reagenzglas oder Tierversuch kommend plötzlich alles löst. Dafür ist unser Körper einfach zu komplex gestrickt. Es sind vielmehr die vielen kleineren Schritte in die richtige Richtung, deren Kombination und deren Studien mit wissenschaftlich zuverlässigem Aufbau. Die Hoffnung auf die zufällige Entdeckung eines irgendwie gearteten Magic Bullet ist da sicherlich ein schlechter Ratgeber. Wie läuft eine solche Intensivtherapie mit etablierten Methoden bei schwerer Covid-19-Pneumonie jetzt eigentlich ab? Was kann man sich darunter vorstellen? Im Vordergrund steht zunächst die ausreichende Versorgung des Körpers mit Sauerstoff, die eben durch die Lungenentzündung gestört ist. Wenn die alleinige Gabe von zusätzlichem Sauerstoff nicht mehr ausreicht, kann bei Sauerstoffmangel eine Unterstützung der Atmung über eine dicht sitzende Maske einigen Patienten helfen. Man nennt das nicht-invasive Beatmung. Sie hat allerdings ihre Grenzen und wenn diese Grenzen erreicht sind, wird auf die invasive Beatmung gewechselt. Hierfür benötigt der Patient einen Beatmungsschlauch, der in Narkose durch den Mund in die Luftröhre eingeführt wird, der sogenannte Tubus. An diesen Tubus wird das Beatmungsgerät angeschlossen und so eingestellt, dass einerseits die verschlossenen Anteile der Lunge eröffnet und belüftet werden und die anderen Anteile der Lunge dadurch nicht überdehnt werden. Die Patienten werden durch die kontinuierliche Zufuhr von Schmerz- und Beruhigungsmitteln in einem ruhigen Schlaf gehalten und dann sehr bald nach der ersten Versorgung vorsichtig auf den Bauch gelegt. Diese Bauchlage verbessert bei vielen Patienten die Belüftung und die Durchblutung der Lunge, sodass man teilweise deutliche Besserungen sieht. Der Effekt ist vor allen Dingen in den ersten 3 Tagen zu beobachten und tritt auch bei weniger kranken Patienten auf, die noch nicht beatmet sind, wenn sie sich selbst im Bett auf den Bauch legen. In diesen ersten Tagen wird auch in direkter Rücksprache mit unseren Kollegen auf der Intensivstation in Tübingen beurteilt, ob die Beatmung in dieser Form ausreichend ist oder ob in den schwersten Fällen eine Art kleine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden muss, um das Blut mit Sauerstoff zu versorgen. Dieses Verfahren kommt aber nur in ganz bestimmten Fällen in Frage. Da das Coronavirus auch den Kreislauf beeinträchtigt, müssen meist stark wirksame kreislaufstabilisierende Mittel gegeben werden. Das geschieht über fein steuerbare Infusionspumpen und einen speziellen Venenzugang am Hals. Der Blutdruck wird über eine weitere Kanüle von Herzschlag zu Herzschlag gemessen. Da das Lungenversagen auch die rechte Herzkammer in ihrer Funktion behindert, messen wir die Herzfunktion durch spezielle Messverfahren, die uns sagen, wie die Herzkammern das Blut pumpen und wie viel Blut in der Minute durch den Körper fließt. Wenn die rechte Herzkammer zu belastet ist, geben wir den Patienten Inhalationen, um die Lungengefäße zu erweitern. Natürlich muss der Körper auch ernährt werden. Das geschieht vorzugsweise durch eine dünne Ernährungssonde über den natürlichen Weg, den Magen, oder, wenn das nicht möglich ist, über Infusionen. Gegen die Gefäßverschlüsse und Thrombosen, die manche Patienten bedrohen, geben wir blutverdünnende Medikamente und ersetzen diejenigen Körpereiweiße, die dem Körper gerade fehlen. Hierzu werden täglich mehrfach Blutproben analysiert und in diesen Blutproben suchen wir nach Infektionszeichen, nach Veränderungen der Körperwerte und steuern daran unsere Therapie, eben auch die Therapie mit gegebenenfalls notwendigen Antibiotika gegen komplizierende bakterielle Infektionen. Sobald sich die Lungenfunktion wieder so weit erholt hat, dass die Patienten wieder selbst atmen können, senken wir täglich einmal am Tag die Beruhigungsmittel so weit ab, dass die Patienten ohne Schmerz oder Stress leicht die Augen öffnen. In dieser Phase atmen sie wieder selbst und werden durch das Beatmungsgerät noch unterstützt. Es beginnt die Entwöhnung vom Beatmungsgerät. Hier ist auch die Krankengymnastik, die Physiotherapie ganz wichtig. Ein- bis zweimal täglich kommen dann speziell ausgebildete Physiotherapeuten zu den Patienten und üben mit ihnen. Die Entwöhnungsphase kann unterschiedlich lang dauern, verläuft manchmal über Tage, manchmal über Wochen, aber sie verläuft immer schrittweise, indem die Patienten für mehrere Stunden am Tag ohne Unterstützung atmen können, bis das Beatmungsgerät gar nicht mehr benötigt wird. Dann wird der Beatmungsschlauch wieder entfernt. Nach einigen Tagen, einer Woche circa mit intensiver Physiotherapie, können die Patienten wieder auf die Normalstation verlegt und irgendwann im weiteren Verlauf aus dem Krankenhaus entlassen werden. Wie sieht es nun aktuell auf unseren Intensivstationen aus, war natürlich eine Frage. Obwohl die Infektionszahlen im Zollernalbkreis statistisch, wie erwähnt, eben noch immer hoch sind, haben wir in den letzten Wochen die bereits erwähnte Abnahme der Covid-Fälle auf der Intensivstation gesehen, die sich jetzt auch in den letzten Tagen fortsetzt. Nachdem wir vor einigen Tagen noch 10 Covid-Patienten dort betreut haben, sind es heute noch 5. Die Belastung der Intensivstationen insgesamt während der Epidemie sieht man vielleicht daran, dass wir bislang ca. 70 bis 80 Patienten intensivmedizinisch auf der Intensivstation mit Covid behandelt haben. Also zu den Gebieten zählen, die leider Gottes eine große Erfahrung in Intensivmedizin bei diesem Krankheitsbild sammeln mussten. Und trotz dieser hohen Anzahl von Fällen in den letzten Monaten befinden wir uns nach den Lockdown-Maßnahmen der letzten Monate glücklicherweise in einer Situation, die uns jetzt auch eine schrittweise Steigerung von planbaren Behandlungen und Operationen von anderen dringend zu versorgenden Krankheitsbildern am Klinikum wieder ermöglicht. In welchem Ausmaß wir das weiter steigern werden, das werden die nächsten Wochen nach Beginn der Lockerungen zeigen. Und ich hoffe sehr, dass wir uns hier nochmal ein kleiner Appell alle vernünftig verhalten und diese Lockerungen erfolgreich sein werden. Denn das ist, glaube ich, für die Versorgung der anderen Erkrankungen ebenso wichtig, wie es wichtig ist für die Wirtschaftskraft in unserer Region, für Arbeitsplätze, für unsere Kinder, für unsere Verwandten und Freunde und letztendlich auch uns selbst. Zuletzt möchte ich noch auf die Frage eingehen, inwieweit Menschen an Covid-19 oder mit Covid-19 versterben. Eine Frage, die verschiedentlich aufgeworfen wurde und jetzt auch an mich gestellt wurde. Ich halte das einerseits für eine schwierig zu beantwortende und andererseits auch ein bisschen für eine akademische Frage, die uns im einzelnen Behandlungsfall nicht weiterbringt. Aber wofür ist eine Antwort möglicherweise doch bedeutend? Nun, da denke ich, sie ist es, um zu bewerten, ob die bislang erlassenen Beschränkungen des öffentlichen Lebens gerechtfertigt waren oder wir einem Gespenst aufgesessen sind, das bedrohlich erschien, aber eigentlich nicht so viel wie befürchtet angerichtet hat. Eine Antwort auf diese Frage lässt sich dadurch geben, wenn man die Sterberate der letzten Monate mit denjenigen der letzten Jahre im Vergleichszeitraum vergleicht. Und hier wissen wir beispielsweise aus England, natürlich auch aus Italien und den USA, dass die Sterberate in diesem Jahr ganz klar weit über den Vorjahren lag. Also wissen wir, dass eine weitgehend ungebremste Corona-Epidemie ganz eindeutig zu einer deutlich höheren Sterblichkeit führt. Das bedeutet, viele Menschen sterben an und nicht mit Corona. Aber das ist die Situation unter den Bedingungen von zu spät einsetzenden Kontaktbeschränkungen und vorbereitenden Maßnahmen im Gesundheitssystem. In Deutschland wird sich das hoffentlich nicht ganz so deutlich zeigen, weil wir eben rechtzeitig reagiert haben. Ansonsten würden wir bei uns wahrscheinlich aber genau dasselbe beobachten. Eine andere Entwicklung wäre angesichts der Realität, wie sie sich in Italien, England und den USA abgespielt hat, einfach unplausibel. Es handelt sich dort ja nicht um Prognosen oder Wahrscheinlichkeiten, sondern einfach um die beobachtbare Wirklichkeit bis hin zu Kühllastern vor Krankenhäusern. Wie sieht das jetzt aber für uns aus? Im Einzelfall oder auch für die regionale Statistik? Ich gebe Ihnen da ein paar Beispiele. Der 55-jährige Patient mit gewöhnlichen Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck, der positiv auf Corona getestet ist und an einer schweren Lungenentzündung verstirbt. Klare Sache, dieser Mann verstirbt an Corona. Wie ist es aber mit einem Mann ähnlichen Alters, 56 Jahren, der mit Kreislaufstillstand vom Notarzt reanimiert, in die Klinik gebracht wird und binnen einer Stunde verstirbt? Jemand in seinem Umfeld war Corona-positiv. Verstarb er deswegen daran, selbst wenn sein Test positiv wäre? Wahrscheinlich nicht. Ziemlich sicher war die Ursache ein Herzinfarkt, eine Lungenembolie oder ein Gefäßeinriss in der Aorta. Wenn sein Test aber positiv sein sollte, dann zählt er als Corona-Fall, obwohl er wahrscheinlich jemand ist, der eben nicht an, sondern in diesem Fall mit Corona verstirbt. Die 88-jährige Patientin mit schwerem Herzklappenfehler und Dialysepflicht. Aufgrund der Herzinsuffizienz ist die Lunge zum wiederholten Mal voller Wasser. Eher zufällig ist auch der Corona-Test positiv. Ein wenig Beatmung könnte ihr helfen. Doch sie hat es oft genug gehabt, sie will das nicht mehr. Also lindert man auf Wunsch der Patientin lediglich die Atemnot und hilft ihr so gut es geht über die letzten Tage. War das jetzt ein Corona-Todesfall? Ähnliches gilt für hochbetagte und gebrechliche Menschen, die am Lebensende stürzen und beispielsweise einen Bruch des Oberschenkelknochens erleiden. Diese Fraktur zählt seit Jahrzehnten zu den Todesursachen im hohen Alter. Abhängig davon, ob ein Krankenhaus diese Menschen zum Schutz der anderen Patienten und der Mitarbeiter jetzt routinehaft auf Coronavirus untersucht oder nicht, werden sie im Sterbefall zu Corona-Sterbefällen oder nicht. Nur ein Teil von ihnen wird an Corona sterben, die anderen werden mit Corona sterben. Wenn Sie jetzt alle Patienten in einem Krankenhaus routinemäßig auf Coronaviren testen, dann wird das Ihre Rate an positiven Tests und natürlich auch Ihre Sterberate an Corona zwangsläufig beeinflussen. Und zwar in Abhängigkeit davon, welche Patienten Sie vorwiegend im Krankenhaus behandeln. Jüngere Menschen mit geplanten Operationen und im positiven Testfall oft asymptomatischen Verläufen oder hochbetagte Menschen mit Notoperationen hoher Krankheitsschwere, die von einer solchen Infektion ganz anders betroffen sind oder eben auch von ihrer Grunderkrankung ganz anders betroffen sind. Und dasselbe gilt natürlich auch für einen ganzen Kreis, für die Anzahl der Tests und für die Bevölkerung, die sie testen. Sind es junge Aktive, zum Beispiel die bekannten Skifahrer aus dem Österreich-Urlaub, oder sind es ältere Menschen in Altersheimen? Das alles hat einen immensen Einfluss auf die Rate der positiven Tests, auf die Sterberate und eben auch auf die Frage, ob die Menschen an oder mit Corona versterben. Ich glaube, es führt uns nicht weiter. Es irritiert uns öfter, weil ganz verschiedene Zahlen miteinander verglichen werden und dieser simple Vergleich eben in diesen Fällen oft nicht zulässig sind. Wir wissen von einem Teil unserer Patienten, dass man definitiv an Corona selbst sterben kann. Und aus unseren Nachbarländern wissen wir, dass das in einer großen Zahl geschehen kann. Ein unbestimmter Teil verstirbt aber auch mit dem Virus. Gott sei Dank hat diese Vorstellung nicht das Handeln unserer Gesundheitspolitik in den letzten 2 Monaten geleitet. Etwas erstaunlich ist es aber, dass wir uns in unserem verständlichen und wichtigen Wunsch nach einer schrittweisen Lockerung der Beschränkungsmaßnahmen jetzt manchmal vorzumachen scheinen, dass das bei uns nicht auch geschehen wäre. Im Presserummel der aktuellen Tage und den dutzenden Talkshows hat man manchmal den Eindruck, wir hätten gerade noch mal davongekommen, schon jetzt vergessen, dass es da mal Corona gab und in anderen Ländern Kühllaster vor den Kliniken standen. Obwohl ich auch von ganzem Herzen hoffe, dass die Lockerungen des Lockdowns erfolgreich sein werden, dass die Menschen zu ihrer Arbeit und zu ihren Verwandten zurückkehren können, wundert mich dieser Umschwung um 180 Grad doch etwas. Vielleicht auch deshalb, weil wir hier als Ärzte auf der Intensivstation des Zollernalbklinikums natürlich auf einem Posten tätig sind, der sich täglich mit den schlimmen Verläufen und den damit verbundenen ganz persönlichen Schicksalen von Ehepaaren und Familien befasst. Aber genau deswegen würde ich jetzt gern am heutigen Tag hoffnungsvoll in die Zukunft blicken und zu unseren Patienten zurückkehren, mit denen ich gerade nach langer Beatmungszeit Eis gegessen habe und denen unser ganzer Ehrgeiz gilt, dass sie weder an noch mit Corona versterben, sondern wieder zu ihren Kindern und zu ihren Enkeln heimkehren werden. Machen Sie es also gut, bleiben Sie nicht nur gesund, sondern geben Sie auf sich und Ihre Mitmenschen Acht. Wir geben unser Bestes für Sie.
Unser